Ein Autor schreibt über sich selbst, über sein Leben. Als ich noch klein war, sprachen meine Schulfreunde immer davon, sich nachts aus dem Haus zu schleichen. Das klang unheimlich cool. Eines Abends blieb ich also wach, bis meine Eltern ins Bett gegangen waren. Ich konnte hören, wie mein Vater schnarchte und meine Mutter ganz gleichmäßig atmete. Sie schliefen tief und fest. Vorsichtig öffnete ich das Fenster meines Zimmers. Mein Herz klopfte stark, denn ich war eigentlich ein gehorsamer und wohlerzogener Junge. Das war das furchterregendste und aufsässigste, was ich je getan hatte. Ich kletterte aus dem Fenster und stieg auf das Dach unserer Küche. Dann hängte ich mich an die Regenrinne und ließ mich plötzlich zu Boden fallen. Plötzlich traf mich es wie ein Schlag. Wir lebten auf einem Bauernhof. Im Umkreis von Kilometern wohnte sonst niemand. Ich war ins Nichts hinausgesprungen. Die einzigste Möglichkeit, wieder ins Haus zu kommen, bestand darin, meine Eltern zu wecken. Das wollte ich aber nicht, denn es war mir peinlich. Also ging ich in den Stall, um die Kühe zu melken. Ich wünschte, so sagte der Autor, schrieb der Autor weiter, ich wünschte, ich könnte sagen, das war das einzig Aufsässige, was ich je in meinem Leben getan habe. Meine Eltern haben mir verziehen, aber sie ließen mich nie vergessen, wie dumm diese Aktion gewesen war. Ich bin froh, dass Gott viel großzügiger ist, wenn wir aufsässig sind und dumme Dinge tun. In dem Psalm, um den es heute gehen soll, geht es, wenn man so will, um Dummköpfe und um Schlauköpfe. Wir hören auf Psalm 53, gelesen nach der Guten Nachricht Bibel. Gott schaut vom Himmel auf die Menschen. Ein Gedicht Davids, zu singen nach schwermütiger Weise. Die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie sind völlig verdorben. Ihr Tun ist schlimmstes Unrecht. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut. Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Doch alle sind sie abgefallen von ihm. Verkommen sind sie alle miteinander. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einmal einer. Sie sind blind, sagt Gott. Wo bleibt ihr Verstand? Der Verstand dieser Unheilstifter. Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot. Doch mich nehmen sie alle nicht ernst. Ganz plötzlich werden sie erschrecken, obwohl es keinen sichtbaren Grund dafür gibt. Denn Gott zerstreut die Gebeine derer, die sein Volk bedrängen. Gott hat sie verworfen. Darum werden sie vor den Seinen zuschanden. Wie sehnlich warte ich darauf, dass Israels Retter vom Zionsberg kommt. Wenn Gott das Schicksal seines Volkes wendet, dann werden sie jubeln, die Nachkommen Jakobs. Dann wird sich ganz Israel freuen. Die schwermütige Weise, nach der dieser Psalm gesungen werden soll, würde ganz gut zum Inhalt passen. Allerdings ist die Bedeutung dieser Worte schwermütige Weise sehr unsicher. Dieses Wort oder diese beiden Worte, die da stehen, gibt es nur zweimal in der Bibel. Hier an dieser Stelle und noch bei einem anderen Psalm. Und man weiß im Grunde gar nicht genau, was das bedeutet. Luther hat übersetzt, vorzusingen zum Reigentanz. Das passt dann zu dem Psalm schon nicht mehr ganz so gut. Also im Grunde weiß man gar nicht, was da an dieser Stelle steht. Wie dem auch sei, das Thema des Psalms heißt: Gott schaut vom Himmel auf die Menschen. Und das ist das Thema der Predigt auch. Gott schaut vom Himmel auf die Menschen. Was bekommt er zu sehen? Oder wonach hält er Ausschau? Erstens die Dummen. Zweitens die Schlauen. Wir fangen mit den Dummen an. Die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie sind völlig verdorben, ihr Tun ist schlimmstes Unrecht, es gibt keinen, der etwas Gutes tut. Luther übersetzt die Unverständigen mit Toren oder andere übersetzen mit Narren, andere wieder mit die Dummen oder auch die Dummköpfe. Das hört sich ganz gut an. Da die Dummen, hier die Guten oder die Schlauen. Da schwarz, hier weiß. Da die Bösen und hier die Guten. Wie gut, dass wir zu den Guten gehören. Wir merken schon, so einfach kann man das nicht sehen. Diese Weltsicht ist einfach zu einfach gestrickt. Doch hören wir erstmal, was über die Unverständigen gesagt wird. Sie reden sich ein, wörtlich, sie reden in ihrem Herzen. Ein Selbstgespräch, ein inneres Selbstgespräch. Es gibt keinen Gott, wird da immer wieder gesagt. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. Es mangelt den Unverständigen nicht an Intelligenz oder Verstand, sondern an Verständnis für Gott. Also nicht Verstand, sondern Verständnis, Gespür für Gott und für sein Handeln. Sie leugnen nicht die Existenz Gottes, sondern dass er in die irdischen Verhältnisse eingreift. Im Altertum, als der Psalm geschrieben wurde, gab es kaum Menschen, die nicht an einen Gott oder mehrere Götter glaubten. Sowas gab es im Grunde damals gar nicht. Und auch heute sind es vielleicht nur 10 oder 11% der Weltbevölkerung, die völlig religionslos leben. Also im Verhältnis ist das auch nicht so viel. Ein Zehntel ist nicht viel. Aber der praktische Atheismus war und ist sehr weit verbreitet. Viele Menschen ignorieren einfach, was Gott tut, und dass sie sich einmal für ihr Tun vor Gott verantworten müssten. Von den Unverständigen heißt es, sie sind völlig verdorben. So wie Lebensmittel, wenn man mal zu viel im Haus hat. Das war einmal sehr gut, sehr nahrhaft, aber dann ist es zu nichts mehr zu gebrauchen. Sie tun schlimmstes Unrecht. Keiner von ihnen tut Gutes. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Sie reden sich ein, es gibt keinen Gott. Kein Gott heißt keine Gebote, keine Regeln, keine Ordnung, keine Rechenschaft vor Gott, keine Verantwortung. Wer die Gottlosigkeit zur Grundlage seines Lebens macht, begibt sich auf einen gefährlichen Weg. Das geht nicht gut. Das führt am Ende zu schlimmstem Unrecht. So viel zu den Dummen, in Anführungsstrichen mache ich es schon mal, jetzt zu den Schlauen. Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Verstand haben meint in diesem Fall nicht etwa, dass sie intelligenter wären als die Unverständigen, sondern dass sie ein Verständnis für Gott haben, ein Gespür für Gott haben und für sein Wirken in der Welt. Dass sie nach Gott fragen, wie es hier auch heißt im Psalm, was er will mit ihnen und was er will mit der Welt. Wirklich klug sind Menschen, die sich auf die Suche nach Gott machen und nach dem, was er will. Such zuerst Gottes Reich in dieser Welt. So hat es Jesus dann gesagt. Das ist schlau, das ist klug. Allerdings ist das Ergebnis von Gottes Suchen nach solchen Menschen erschreckend. Sie sind alle von ihm abgefallen. Verkommen sind sie, alle miteinander. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einmal einer. Fehlanzeige, da ist wirklich keiner mit Weisheit und Verständnis, kein einziger, niemand, der Gott sucht und seinen Willen tut, niemand, der Gutes hervorbringt. Eine niederschmetternde Diagnose über die Menschheit. Nicht da schwarz und hier weiß, sondern alles schwarz, rabenschwarz, kohlrabenschwarz. Und der Apostel Paulus bestätigt diese Diagnose, indem er genau diesen Vers in seinem Römerbrief wörtlich zitiert. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wie passt das eigentlich zu den Worten bei der Schöpfung, dass gesagt wird, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, ja zu seinem Ebenbild. Und dass Gott gesagt hat, siehe, es war alles sehr gut. Wie passt das zueinander? Nun, es geht schon irgendwie zusammen. Am Anfang war alles sehr gut, aber die Menschen haben sich immer mehr von Gott entfernt. Immer mehr. Und sie haben sich gegen ihn gestellt. Sie sind abgefallen, wie es hier im Psalm heißt. Und damit begann das Unheil und der Unfriede in der Welt. Manche würden jetzt sagen, das Projekt Menschheit, Gottes Projekt Menschheit ist gescheitert. Aber so einfach ist das auch nicht. Gott hat die Menschen bewusst mit einem freien Willen geschaffen, um ein echtes Gegenüber zu haben. Keine Marionetten, sondern ein echtes Gegenüber. Wir können uns für oder gegen Gott stellen. Jeder von uns kann das, wenn er dann gesund ist. Wir finden uns alle zwar unfreiwillig in der Abgefallenheit von Gott vor, aber wir können und sollen uns auf die Suche nach Gott machen, jeder von uns. Wir können und sollen uns auf die Suche nach Gott machen. Gott möchte Menschen finden, die nach ihm fragen. Das ist sein Wunsch, seine Sehnsucht. Menschen, die nach Gott fragen. Wir gehen noch mal einen Schritt weiter. Die Unheilstifter. Die habe ich vorher nicht angekündigt, aber die sind auch noch im Psalm drin. Wo bleibt der Verstand dieser Unheilstifter? Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot. Doch mich nehmen sie alle nicht ernst. Gern würden wir sagen, dass diese Leute die gleichen sind wie die Dummen. Aber jetzt werden wir sie nicht mehr so abwertend nennen, denn diese Unterteilung zwischen Gut und Böse funktioniert nicht. Wir sitzen irgendwie mit im Boot und wir machen nicht selten selber dumme Sachen und böse Dinge. Mangelndes Verständnis für Gott bringt Unheil hervor. Wir werden zu Unheilstiftern. Unheil zuerst für Gottes Volk, das alte Volk Israel, dann für viele, die an Jesus glauben, an Gott glauben durch Jesus, die schwer verfolgt werden, und schließlich Unheil für viele andere Menschen auf der Erde. Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot. Sie sind, wenn man so will, Menschenfresser. Nicht im wörtlichen Sinn, aber im übertragenen Sinn und sehr real. Und jetzt können wir schauen, wo das passiert ist in der Geschichte der Menschheit. Und wer denkt nicht an den Holocaust, wo Millionen von Juden ermordet und in Öfen verbrannt wurde. Und andere Menschen auch. Sinti und Roma, Homosexuelle, Kommunisten, Sozialdemokraten und viele andere, die sich in den Widerstand gestellt haben. Und wer denkt nicht an die vielen Millionen Christen, die verfolgt und getötet werden, nur aus dem einen Grund, weil sie Jesus nachfolgen. Und wer denkt nicht an die vielen Menschen, die durch Bomben und Raketen ihr Leben verlieren, die durch Krieg und Zerstörung aus ihrer Heimat fliehen müssen und sich um Angehörige bangen und sorgen. Und wer denkt nicht an die vielen Kinder, die verhungern, weil Getreide zurückgehalten wurde und weil Ackerflächen zerstört werden und weil Preise ins Unbezahlbare steigen und die Menschen verhungern. Statt Kindern Brot zu geben, fressen sie Gottes Kinder, als wären sie Brot. Aber Gottes Wort sagt, ganz plötzlich werden die Unheilstifter erschrecken, obwohl es keinen sichtbaren Grund dafür gibt. Gott zerstreut die Gebeine derer, die sein Volk bedrängen. Gott hat sie verworfen, darum werden sie vor den Seinen zu Schanden. Das sind klare Gerichtsworte. Gott jagt den Unheilstiftern einen riesigen Schrecken ein. Wann und wie er das macht, bleibt zwar unklar, aber er wird es tun. Durch eine Wende in der Geschichte oder durch sein unerklärliches Eingreifen, Gott wird es tun. Was jetzt noch nicht sichtbar ist, wird für alle sichtbar sein. Gott hat sie verworfen. Er hat ihnen seine Gnade entzogen. Er zerstreut ihre Gebeine. Die Leichname ihrer Soldaten bleiben achtlos auf den Schlachtfeldern liegen und keiner kümmert sich um sie. Sie werden zu Schanden vor den Seinen. Das heißt, Gott stellt sich ganz klar auf die Seite seines Volkes und auf die Seite der Bedrängten. Seine Feinde werden keine Zukunft haben. Das vierte und letzte, oder eigentlich der vierte, der Heilsstifter. Wie sehnlich warte ich darauf, dass Israels Retter vom Zionsberg kommt. Wenn Gott das Schicksal seines Volkes wendet, dann werden sie jubeln, die Nachkommen Jakobs, dann wird ganz Israel sich freuen. Für Rettung steht im hebräischen Text eigentlich Rettungen, also Mehrzahl, die Rettungstaten, so könnte man besser übersetzen. Immer wieder hat Gott in das Schicksal seines Volkes eingegriffen, das Schicksal seines Volkes gewendet. In Ägypten, wie er sie aus der Sklaverei befreit hat, durch die Richter, als das Volk Israel sich immer wieder abgewendet hat von Gott, durch Propheten, Könige, die Befreiung aus Babylon und so weiter und so weiter. Gott hat immer wieder Rettungstaten, Rettungen geschenkt. Und auch bei anderen Völkern hat Gott immer wieder eingegriffen, so wie wir es in unserer Geschichte auch erlebt haben. Gott hat das Schicksal unseres Volkes gewendet, eine Wende geschenkt, die Mauer fallen lassen, geschenkt, dass Deutschland wieder eins sein kann, dass wir in Frieden und Freiheit leben können. Das haben nur wenige erwartet. Gott hat das Schicksal unseres Volkes gewendet. Und wir möchten es anderen Völkern auch wünschen, dass sie solche Schicksalswenden erleben. Das Volk in der Ukraine, das Volk in Syrien, das Volk in Jemen und in allen anderen Völkern, die unter Stellvertreterkriegen leiden und unter Diktaturen leiden und Diktatoren, die zerrieben werden. Wir können darum beten, dass Gott das Schicksal der Völker wendet. Die größte Wende in der Geschichte der Menschheit war die Rettungstat durch den Retter, durch Christus, Jesus, den Messias. Durch sein Leben, sein Leiden, sein Sterben hat er das Schicksal des Volkes Israel und aller Völker gewendet. Er hat die Abgefallenheit von Gott gewendet, die Gottlosigkeit, die Gottesleugnung. Es gibt Umkehr. Der Riss zwischen Gott und Menschheit ist durch Jesus geheilt worden. Er ist der Heiland geworden, der Heilsstifter. Nun können sie jubeln und sich freuen, die Nachkommen Jakobs, nicht nur aus dem ganzen Volk Israel, sondern aus allen Völkern der Welt. Jesus hat die Brücke gebaut zu Gott, zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Gott blickt noch immer vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es welche gibt, die Verstand haben, Verständnis haben und nach ihm fragen. Durch Jesus wird Gott solche Menschen finden. Wirklich klug sind die Menschen, die sich auf die Suche nach Gott machen. Das hat nicht zuerst mit Verstand zu tun, sondern mit Verständnis für Gott. Und darum kann man beten, dass wir ein Gespür für Gott bekommen. Und Gott will es auch schenken. Einsicht für Gott und sein Tun. Und Gott wird diese Menschen finden, bei uns und überall. Möge Gott uns Gespür schenken für ihn, für seine Wirklichkeit, für seine Welt. Und dann werden wir mit ihm in Gemeinschaft leben, für immer und ewig. Amen.